Schönen guten Abend. Ich grüße euch. Hoffe, ihr hattet einen schönen Nachmittag. Ich bete und dann legen wir los. Herr Jesus, danke für so einen schönen Tag. Vor allen Dingen für ein Land, in dem Frieden herrscht, in dem wir uns frei bewegen können. Und über allem, dass wir dich kennen dürfen, den Heiland, den Herrn aller Herren und König aller Könige. Danke für dein Wort, das lebendig ist. Und Herr, dass du uns lehrst und erweist, dass wir in dieser Welt deine Wege erkennen und gehen dürfen. Amen. Jetzt wollte ich kurz fragen wegen morgen. Wer wäre denn morgen dabei? Nobody? Auch nicht schlecht. Okay. Ein paar Leute, schön. Also diejenigen, die morgen dabei sind, das wäre klasse, wenn wir im Anschluss uns hier nochmal treffen können. Ja? Dass wir das mal durchsprechen können. Gut, geht gar nicht. Schon. Aber es schon offen ist. Doch, jetzt. Okay, gebetet haben wir schon für euch. Gut, es hat gewirkt. Schon seid ihr da. Das haut doch hin. Ne? Eventuell machen wir da noch ein bisschen zu, oder? Weil sonst blendet es manche.
Oh.
Ha? Jörg? Gut. Okay. Oh, aber nicht in front. Geht es vielleicht dahin, das Licht? I don't like light. Ich mag die Finsternis. So ist es halt. Naja. Jeden das Seine, ne? In Deutschland. So ist es. Okay, heute Morgen hat man geendet. Wir endeten hier. Wir haben uns das angeguckt. Keine eigenen Bedingungen in Lukas. Und es ist sehr wichtig für das, was wir gleich behandeln werden noch. Wir kommen gleich zu Anfechtungen und Glaubenskrisen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das wirklich mitnehmen. Und ich möchte euch einladen, oder diejenige Person eventuell in diesem Raum, die Person, die eben nicht sagen kann, alleine Christus, alleine der Glaube, alleine die Schrift, alleine aus Gnaden, gerettet. Ich möchte euch gerne einladen, einfach Ja sagen zu Jesus. Und das möchte ich auch heute Abend anbieten. Einen kleinen Schritt zu gehen. Ich habe das die Woche erlebt, auch wieder in der Zeltevangelisation. Kommen so viele Menschen und so viele sind so fromm und strengen sich an und strengen sich an und strengen sich an. Und oftmals ist es tatsächlich so, und das ist nicht übertrieben, oftmals ist es nicht, weil sie irgendwas Komisches gehört haben mal im Leben. Sie haben schon das Richtige gehört. Sie haben es nur nie aufgenommen. Nie aufgenommen. Immer versucht, dafür zu leben. Und ist immer gut gemeint. Und immer angestrengt. Immer angestrengt, ein rechtes Leben zu leben. Aber es ist extrem freudlos. Und das sagte ich letzten Montag bei unseren Mitarbeitern. Manchmal schaue ich dann in solche Runden rein und sehe so freudlose Menschen. Und nicht alle sind deswegen freudlos, weil sie so gezeichnet sind vom Leben. Oftmals zeichnen sie das richtig ab, was drin ist. Nichts. Keine Freude am Herrn. War noch nie da. Noch nie Freude am Heil. So weit weg, ich kann mir mit dem Wort überhaupt nichts vorstellen, kann nichts anfangen damit. Sagen Leute, habe ich noch nie erlebt. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich bin auf der Jagd nach Freude. Ich bin auf der Jagd nach Glück. Und es sind immer so Worte, die sagen mir eigentlich nicht viel. Und wie gesagt, es hat nichts damit zu tun mit unserer Tauftheologie, die wir haben, was wir auch immer für eine Tauftheologie haben mögen. Das hat was damit zu tun, ob der Geist Gottes in mein Leben kam. Hat was damit zu tun, ob ich gerufen wurde von Christus. Und einfach diesen Ruf gefolgt bin. Danke, Jesus. Danke für das Leben, das du mir gibst. Das ist alles. Und von dem spricht Jesus. Und wir sehen das später auch im Leben vom Apostel Paulus. Es waren einige dabei, von denen er jetzt sagt, sie haben die Welt wieder lieb gewonnen. Und es war auch kein Wunder für viele bestimmt, weil sie nie Jesus lieb gewonnen hatten. Wisst ihr, wir lieben das, wenn wir uns anstrengen können, dann lieben wir das. Wenn wir sagen, wir fasten dreimal die Woche, das lieben wir, da können wir was machen. Wenn wir sagen, wir machen dies, wir machen jenes, aber einfach nur Danke sagen. Und die Woche kam ein Mann noch auf mich zu und er sagte auch, er hat mit Alkoholprobleme und mit Pornografie extrem geplagt von seiner Sexlust und kämpft dagegen an. Und ich sagte ihm, vielleicht kann es sein, ne? Vielleicht ist es nur eine billige Antwort, aber vielleicht kann es sein, dass du in deinem Leben noch nie Danke gesagt hast zu Jesus. Und er sagte, ich habe nicht das Problem, dass ich nicht wüsste, dass ich wiedergeboren bin. Das ist nicht mein Problem. Und dann sagte ich ihm, dann beginn doch mal morgens einen Tag mit Danke, Jesus. Danke. Du, das Sieger, lebst in mir. Danke. Entgegen allen Gefühlen, weil das hat nichts mit dem Gefühl zu tun. Das ist auch so ein Trugschluss in der Zeit, in der wir leben. Wisst ihr, wir haben so viel von Gefühlen. Es ist alles so Gefühl, Gefühl, Gefühl. Aber es ist eine Wahrheit. Danke. Und das wissen wir ja, dass Wahrheit oft gegen das Gefühl spricht. Und das ist sehr wichtig, weil ich weiß, mein Gefühl sagt, ich mache es mal ganz platt, ne, ich muss da jetzt noch aufs Gaspedal drücken, aber die Wahrheit sagt mir da vorne, steht 30. Ja, aber ich bin so gewöhnt, so. Und es ist ein dummes Gefühl, wenn man da so durchzockelt. Echt ein dummes Gefühl, für was bauen sie dann überhaupt Straßen? Und es spricht und es kämpft dann gegeneinander, die Wahrheit gegen das Gefühl. Und wenn ich der Wahrheit folge, nach 22 Uhr da draußen, dann ist es günstig. Wenn ich meinem Gefühl folge, wird es teuer und enttäuschend. Und in 14 Tagen werde ich beginnen, wenn ich den Brief öffne, werde mich extrem ärgern über all die anderen, die so dumm sind, so ein Ding da draußen aufzustellen. Und wenn ich, wisst ihr, wenn ich der Wahrheit folge, dann werde ich nicht mich über die anderen ärgern, dann über mich. Und dann werde ich sagen, okay, ich bezahle es. Und das nächste Mal folge ich nicht mehr meinem Gefühl. Folge einfach der Wahrheit. Dass da draußen steht, 30, lohnt sich. Es lohnt sich. Ja? Das sind oft ganz einfache Dinge. Und das steht eben da. Und das Wort Gottes lügt nicht. Es lügt nicht. Und natürlich, wenn es bezeugt wird durch den Geist, und von dem spricht Jesus. Und eben, er spricht dann von den einen Menschen, die ihre eigenen Bedingungen stellen. Die Bedingungen der Nachfolge. Ja, Jesus, aber. Okay? Ich will auch glücklich werden. Ich will auch dies, Jesus. Ich will auch jenes. Ich will, ich will, ich will. Und von dem spricht Jesus, wenn der Mann sagt, ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen zuvor, aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Und er sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Das ist der, der, ich will, ich will, ich will. Und es bedeutet, berufen von Jesus, es gibt nur noch eine Möglichkeit, sagt Jesus. Es gibt nur eine Möglichkeit. Es gibt nicht die Möglichkeiten. Die gibt es nicht. Und ich finde es so elementar, diese Dinge, weil wir sehen, er macht uns keine falschen Vorspielungen. Es gibt nur diesen einen Blick. Und wer die Hand am Pflug legt, und es ist sehr interessant, wie Jesus es deutlich macht, wer die Hand am Pflug legt und zurückblickt, der ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Ist nicht. Ist ganz deutlich. Weil ich glaube, Jesus kann das ja sagen, weil das ein klares Zeugnis ist vom Geist Gottes. Es gibt nur das eine, nach vorne. Natürlich werden wir umringt und umgarnt von allem Möglichen. Aber deswegen ist ja diese Jahreslosung, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Es ist ein deutliches Zeugnis von Wiedergeborensein. Die zukünftige suchen wir. Und von daher ist mir alles andere schnurzpiepegal in dieser Welt. Ich strecke mich aus nach dem, was da vorne liegt, sagt der Apostel Paulus im Philipper 3. Das ist, wohin ich lebe. Und das ist ganz klar. Und deswegen lohnt es sich auch mal wieder, wenn man Menschen fragt, hast du wirklich das Zeugnis vom Geist Gottes in dir, dass du Gottes Kind bist? Das reicht. Mehr brauchst du nicht. Aber nur das reicht. Und es kommt nur, indem du von Herzen weißt, Christus ist dein Heiland. Es ist kein Religionsstifter Jesus und es ist nicht einer von vielen Wegen. Es ist nicht der Retter der Christen und die Muslime haben einen anderen Retter und die Buddhisten haben einen anderen Retter. Nein, er ist der Einzige. Und das lässt einen Menschen dann eben zu solchen komischen Sachen kommen, dass plötzlich wir sagen, Mensch, wie kann das sein, dass diejenigen irgendwo in asiatischen Ländern oder irgendwelchen muslimischen Ländern plötzlich alles aufs Spiel setzen. Alles. Was sie sagen, wir haben hier keine bleibende Stadt. Ich muss mir ja auch keine bleibende Stadt zusammenbasteln. Weil ich suche die zukünftige, das was vor mir liegt. Das ist größer, das ist schöner. Das kann man mit nichts vergleichen. Also, wisst ihr, von daher muss man dann auch nicht, das ist eigentlich eine Lösung, dass man keine einpeitschenden Predigten halten muss, jetzt mal Jesus wieder nachzufolgen. Wir müssten mal wieder Jesus nachfolgen. Das ist da. Das ist gemeint, dass wir in der Gemeinde uns einander helfen, dann auch manche Ketten auch abzulegen, manche Fesseln auch loszuwerden, manches Mal einen Blick wieder gerade zu rücken. Das ist eine andere Sache. Aber das Grundsätzliche ist geklärt, wisst ihr? Und so viele, die werden nicht fertig damit, weil sie ständig eigene Bedingungen stellen. Ja, aber das kann nicht sein, dass Jesus das möchte. Ich habe da von Anfang an gesagt, wer seine Hand am Pflug legt und zurückschaut, der ist nicht gesetzt fürs Reich Gottes. Das habe ich dir von Anfang an gesagt. Ich habe dich nicht im Unklaren gelassen. Also du musst nichts zu tun als. Du musst doch nicht selbst die Beine ausreißen. Und das ist wichtig zu verstehen. Und alles andere, dieses streng dich mal an und mach mal und probier es mal noch stärker und ich kann auch sagen zu der Person, bringt ja auch nichts, ne? Wenn ich sage, sag mal jeden Morgen Danke zu Jesus, wenn es nie im Herzen ist, dann bringt es auch nichts. Aber wenn es da ist, dann sag doch Danke. Weil er ist ja der Einzige, der den Alkoholismus besiegt und der Einzige, der diese Sexgier, die dich auffrisst, schon längst besiegt hat. Am Kreuz von Golgatha. Ist so. Er ist der Einzige. Und es ist oftmals ein Weg, und natürlich diesen Weg sind wir in der kurzlebigen Welt, in der wir leben, nicht mehr oft bereit oder auch gar nicht mehr fähig zu gehen, weil das muss immer alles schnell gehen. Du musst funktionieren, du musst jetzt funktionieren. Und es gibt wenige, die einfach sagen können, naja, ich steige mal aus und mache mal was anderes. Okay, aber auch diese Bedingungen der Nachfolge, ist es auch klasse. Wisst ihr, wenn ich aus dem Land komme, gestern sagtest du, ich bin politisch verfolgt. Und wenn ich sage, na, ich möchte Jesus nachfolgen, damit ich nicht mehr zum Beispiel politisch verfolgt werde, das bringt nichts. Wisst ihr, das führt mich auch nirgendwo hin. Oder ich möchte Jesus nachfolgen, vielleicht werde ich dann meine Drogensucht los. Oder vielleicht wird es dann alles wieder in Ordnung kommen. Das führt mich auch nirgendwo hin. Weil das dann immer, dann lege ich meine Hand am Pflug und dann denke ich, oh, wer weiß, und dann, ich weiß auch nicht so ganz genau. Und es geht einfach um diesen Ruf. Und er ist unabhängig von Bedingungen. Ich folge nach, wenn der Beruf passt. Ich folge nach, wenn ich diese Lust verliere. Ich folge nach, wenn. Sagt Jesus, das geht nicht. Ja, das ist dieser Gedanke, den wir heute Morgen hatten, wenn man manchmal so sagt, na, ich kaufe nicht die Katze im Sack. Ich möchte schon erstmal wissen, was auf mich zukommt. Das sind die Gedanken, die dahinter stecken. Und ich möchte euch ermutigen, drüber nachzudenken. Und manches Mal hört dann plötzlich ein Krampf auf im Leben. Und plötzlich kommt Freiheit, weil das Leben Einzug gehalten hat. Und Zuversicht. Ich folge dir nach, wenn ich zuversichtlich werde, Jesus. Ich folge dir nach, wenn ich dann ein paar Freunde habe. Ich folge dir nach, wenn dann plötzlich ein paar Leute auf meiner Seite sind. Ich folge dir nach, wenn. Das spielt keine Rolle. Ich folge dir nach, wenn du meine Schuldenprobleme löst, Jesus. Um das geht es da nicht. Und dann sitzen die Menschen da und sagen, ah, ich habe das gemacht, ich habe mich entschieden für Jesus. Es war alles nichts, das regt mich so auf und es war nur eine Plage und eine Anstrengung. Und wenn mir das jemand gesagt hätte, dann hätte ich es gleich gelassen, aber jetzt bin ich mal ein Kind Gottes. Traumhaft. Ja, traumhaft. Das stimmt einen doch zuversichtlich. Ja, das macht einen doch zuversichtlich. Ich kann dich beruhigen, du bist kein Kind Gottes. Also da kannst du dich schon mal drüber freuen. Ja, das ist jetzt sehr salopp dahergesagt. Aber wenn das Problem ist, dann kann man da echt Beruhigung ausstreuen und sagen, nö, don't worry. Du kannst ziemlich sicher davon ausgehen, dass du nicht auf die falsche Fährte geleitet wurdest, Jesus nachzufolgen. Du folgst immer noch dir selbst nach, deinen Träumen, deinen Zielen, deinen Wünschen, deinen Plänen vom Glücklichsein. Also von daher bist du noch ziemlich gut auf deinem Weg. Das sind so die Dinge, also wenn es am Anfang schon so ist, wisst ihr? Weil die Reise, die wird schon noch beschwerlich. Weil wir das ja heute Morgen auch gelesen haben, wenn Jesus sagt, sie haben mich verabscheut, sie werden euch verabscheuen. Wie soll denn das dann erst noch werden, wenn du doch verabscheut wirst? Wie soll denn das noch werden als Krankenschwester, wenn sie das sagen, nee, das Kreuz, das müssen sie abnehmen, weil das unsere Gäste, unsere Klienten, die hier, Patienten, die hier im Krankenhaus liegen, die fühlen sich vielleicht angegriffen und abgestoßen von ihrem Kreuz. Was mache ich denn dann? Und Das sind so diese Sachen, oder wenn es dann wirklich so kommt, eben, was auch in gesagt wurde, ne? Mein Sohn, der ist Lehrer in einer Bekenntnisschule und der offizielle Vertreter der evangelischen Landeskirche in Württemberg für Weltanschauungsfragen warnt vor evangelikalen Schulen, weil die Schöpfungslehre vertreten. Die sind gefährlich. Was kommt dann? Wisst ihr, dann wird es interessant. Wenn die Verbeamtung auf dem Spiel steht. Wie soll denn das dann erst werden, wisst ihr? Dann ist nur Bitterkeit, das ist nur Härte. Wenn ich das alles gewusst hätte, ah! Und das steht hier. In dem. Weil es kommt dann das, in das wir jetzt schauen gleich, wenn wir diese Bindung alleine an Jesus Christus haben. Alleine an Christus und an nichts anderes. Alleine an Jesus Christus. Auch nur die Bindung an meine Frau. Nicht die Bindung an meine Kinder. Nicht die Bindung an das Wohl meiner Kinder. Nicht die Bindung an das Wohl meiner Frau. Nicht die Bindung an. Die Bindung an Christus. Von dem spricht Jesus. Und das sind, klar sind deutliche Worte, die er weitergibt. Und es wurde uns auch nochmal bewusst einfach, ne, in unserem eigenen Leben, wenn jemand zu mir kommt, in Lukas 14, Vers 26, und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein, hatten wir heute Morgen auch gelesen. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Also es wird auch hier nochmal deutlich, was das Kreuztragen ist. Das Kreuz ist nicht, dass ich eine Krankheit habe. Es ist eine Last. Das Kreuztragen ist, mir nachkommen, sagt Jesus. Und indem du mir nachfolgst, hast du etliche Nachteile in dieser Welt. Indem du mir nachfolgst, kann es so passieren, dass du merkst, die Welt verabscheut mich. Die lachen mich aus. Um der Gerechtigkeit willen. Das haben wir heute auch ein bisschen zu sehr verniedlicht. Wisst ihr, dieses Kreuz tragen. Jeder hat so sein Kreuz. Der andere hat Heuschnupfen und der andere hat dies. Das ist nicht das Kreuz Christi tragen. Das macht auch die Schrift ganz klar, was das Kreuz tragen ist. Um Jesu willen. Um der Gerechtigkeit willen. In dieser Welt gerade zu stehen. Und um dieser in der Gerechtigkeit willen Jesu, um der Gerechtigkeit Jesu willen, Nachteile auch in Kauf zu nehmen. Um der Gerechtigkeit Jesu willen, manche Annehmlichkeiten im Leben eventuell nie zu erfahren. Und wisst ihr, und deswegen werden manche unglücklich in der Nachfolge. Weil das nie ins Herz gedrungen ist. Und das ist eine Plage. Wenn ich durch die Welt laufe und mich eigentlich nur drüber ärgere und extrem enttäuscht bin, dass ich wegen Jesus, immer wegen Jesus, Nachteile habe. Sagte im Alten Testament der Prophet Jeremia, der sagte, wenn es nach mir ginge, dann würde ich nichts mehr sagen. Weil ich habe nur Nachteile. Ich darf nicht auf Hochzeiten gehen. Ich darf mich nicht freuen mit den Freunden. Ich darf noch nicht mal trauern mit den Trauernden. bin total allein. Wenn ich die Wahrheit sage, dann verfolgen sie mich und machen sich lustig über mich. Also wenn es nach mir ginge, dann würde ich gar nichts sagen, weil dann würde ich auf Nummer sicher gehen. Dann würde ich mich verhalten wie all die anderen Propheten, die um ihren Ein- und Auskunft das Wort Gottes verkündigen. Bisschen abgemildert, bisschen angepasst, bisschen, ist meine Meinung, ist eure Meinung. Was genau ist, weiß man nicht. In den Punkten. Wenn der Mann zur Frau sagt, so eine Frau, die habe ich nicht gewählt, die Jesus nachfolgt. Bis daher liefen unsere Geschäfte eigentlich ganz gut, als du die Bücher nicht richtig geführt hast. Im Geschäft lief das alles ganz gut. Aber jetzt beginnst du ehrlich zu werden und da in deine Sekte zu gehen. Und die Kinder willst du auch noch mit reinziehen. Nee, das haben wir nicht ausgemacht. Und manchen Männern geht es mit ihren Frauen so dann. Die dann plötzlich sagen, nee, das haben wir nicht so ausgemacht. Vorher habe ich so einen Macker, so einen richtigen Typen habe ich geheiratet. Und jetzt wirst du so eine Memme. Dass er die auch noch die Wahrheit sagt. Und sich auch nur entschuldigt und anderen die Tür aufhält. Was bist denn du für eine geworden? Um Vergebung bitten. Das habe ich ja noch nie gehört. Und so kommt es dann. Oder die Kinder, die sich dann wegen ihrer Eltern schämen. Weil die Eltern plötzlich Jesus nachfolgen. Und die Eltern sagen, wir haben lange verkehrt gelebt. Und wir müssen uns auch bei unseren Kindern, wir müssen euch auch um Vergebung bitten, weil wir euch lange auf eine verkehrte Pferde geleitet haben im Leben. Aber jetzt leben wir mit Jesus, wir können nicht mehr so leben. Die Kinder, die einfach Jesus nachfolgen und die Eltern sagen, bis zu einem gewissen Grad ist es ganz nett, Hauptsache es ist ordentlich, aber nicht übertrieben. Bitte nicht übertrieben. Weißt du, dass du dann plötzlich das nicht mehr machst und jenes nichts mehr machst und da irgendwo auf der Straße stehst und Bibeln verteilst und die Leute kennen dich auch noch, die wissen ja, wo du herkommst, ja bloß auf. Es reicht doch, dass du im Posaunenchor spielst. Das ist ein Zeugnis genug. Das sieht dich auch kaum jemand, weil kaum jemand mehr kommt. Aber es macht nichts. Aber ansonsten die Woche auch mit jemandem geredet, der kam aus Österreich und der ist römisch-katholisch aufgewachsen und als er zum Glauben an Jesus fand und seine Eltern das erzählt hat, hat sein Vater ihn des Hauses verwiesen. Er hat zu ihm gesagt, du kannst vielleicht noch, wenn du mir versprichst, ruhig zu sein, dann geht es noch. Papa war Bürgermeister irgendwo und der Sohn sagte, nee, das kann ich nicht. Dann musst du gehen. Dann musst du gehen. Ich enterb dich, ein Freund von mir in Nordrhein-Westfalen. Brav, römisch-katholisch aufgewachsen, zum Glauben gekommen, in eine Gemeinde gegangen, hat sich taufen lassen. Papa sagt, wenn du das machst, das werde ich in die Tageszeitung schreiben. Papa war bekannt, Sohn auch, ein bekannter Arzt. Und er dachte, nee, das macht er eh nicht. Aber das hat er doch gemacht. Papa hat es in die Tageszeitung schreiben lassen, vor seinem eigenen Sohn gewarnt. Bloß nicht so radikal, Uli. Schön gesittet bei uns in Sachsen, bei Ansbach. Hat alles so seinen Rahmen. Und in dem gesteckten Rahmen darfst du dich bewegen, wunderbar. Aber nicht drüber raus, bitte nicht. mach uns keine Schande. Keine Schande. Und das kann dann schon mal passieren, ja. Nur die Bindung an Jesus. Und das müssen Eltern auch ihren Kindern zugestehen. Es ist manchmal hart. Und Ehepartner ihren Ehepartner zugestehen. Allein die Bindung an Jesus. Und ich habe die Chance, als Ehepartner zu sagen, das will ich auch. Und wenn ich die Chance nicht wahrnehme, dann wird es ein Kampf. Ein Krieg. Und das ist ein klarer Gedanke. Und natürlich ist es toll, wenn alle zwei Ehepartner sagen, du Schritt für Schritt, Stück für Stück, aber wir wollen uns an Jesus binden. Und dann sind wir gespannt, was rauskommt dabei. Wir haben keine Ahnung, aber wir müssen auch keine Ahnung haben. Weil wir haben ja gehört, es soll gut sein. Also von dem ist der Gedanke, weil im Leben das kommt, was kommt, und zwar die Glaubenskrisen, Anfechtungen. Und die nicht aus meiner eigenen Kraft zu bestehen. Es gibt so einen Spruch, der heißt, Heiligkeit kann man nicht machen, aber auf dem Weg der Heiligkeit gehen. Also Heiligkeit kann man nicht machen, es geht nicht. Das ist alles dann eben die Versuche, die wir in jeder Ausprägung haben in dieser Welt. Aber auf dem Weg der Heiligkeit gehen, es ist ein Weg, auf den wir eingeladen sind. Deswegen waren die Jünger auch am Anfang, die waren bekannt als die Nachfolger des Weges. Die haben sich auf den Weg begeben, auf den, der Weg ist. Und von dem, der Weg ist, sind sie bewegt worden in diese Welt. Und da ist ein Prozess dann drin, ist eine Veränderung in diesen Wegen. Und Gott weiß, wie das richtig ist, dass wir verändert werden in das Bild von Jesus Christus. Es gab einen Theologen in den 20er Jahren, Adolf Deismann hieß er, und er hat eine Ausarbeitung geschrieben über Christus in uns. Es ist nicht eine Fackelträgerbotschaft, das ist eine Botschaft der Bibel. Ist nur manchmal ein bisschen vergessen. Und das Buch von dem Adolf Deismann ist sehr interessant, dieses Jesus in uns. Der hat über diese ganzen Worte geschrieben, die zum Beispiel der Apostel Paulus geprägt hat, in Christus. Und was das bedeutet, dieses Buch wird an den deutschen Universitäten nicht mehr gelehrt, aber es wird in Amerika zum Beispiel an Universitäten noch, theologischen Fakultäten benutzt. Und es zeigt natürlich auch schon ein bisschen was, ne? Wir sind halt doch Macher und Schaffer. Und wir haben dann unseren gewissen Standard. Und wie wenn wir ein bisschen Angst haben auch. Auch ich habe manchmal den Eindruck, auch in unseren evangelikalen Gemeinden, wir haben manchmal ein bisschen Angst, so Jesus ganz alles zu überlassen, weil dann ist es ja er. Das sind nicht unsere klugen Worte und es sind auch nicht unsere klugen Bücher und es sind nicht unsere Anstrengungen oder der tolle Prediger, sondern das ist tatsächlich Jesus. Es ist sein Leben. Und das Leben von Jesus ist ziemlich einfach. So sehr, dass er, als 5000 Menschen kamen und Hunger hatten und die Jünger sagten, puh, das wird jetzt kompliziert. Das wissen wir jetzt nicht. Wir haben vergessen, Grill mitzunehmen und die Kühltasche, ne, und all die Dinge. Es wird echt schwer. Und Jesus schickt sie doch alle in die Dörfer. So machen sie auch die anderen religiösen Lehrer. Schickt sie in die Dörfer und die sollen dort Abendessen. Das ist auch das Gastrecht in Israel. Die werden alle irgendwo aufgenommen. Und morgen früh, dann sollen sie alle wieder kommen. Wenn sie gestärkt sind, Zähne geputzt. Weil heute waren sie schon ein bisschen runtergekommen, verschwitzt und es hat schon ein bisschen gemieft. Und morgen sollen sie alle wieder da sein. Und der Herr Jesus sagt zu ihnen, gebt ihr ihnen doch zu essen. Jesus, wir haben es immer gewusst. Schon kompliziert, das Leben mit dir. Wie sollen wir das machen? Und dann ist so ein kleiner Bursche, der hat ein bisschen Brot, ein bisschen Fisch. Und die Jünger, die bringen das dann zu Jesus. Und Jesus nimmt es und schreit seinen Vater im Himmel an, bis zum geht nicht mehr. 2 Stunden lang. Bekniet ihn und fleht ihn an, dass er doch endlich hören soll. Und sich erbarmt über diese Menschen. Eigentlich über sich selbst, damit er nicht dasteht wie ein Dummer. Nö, er nimmt es einfach. Nimmt es, dankt seinem Vater, bricht das Brot, gibt es den Jüngern und sagt, teilt es jetzt aus. Ist genug da. Ist genug da. Und die Jünger, die hätten sich jetzt fragen können, ja wie und was, und das ist ja ganz schön kompliziert. Wir wissen auch nicht, ob wir dem Brot jetzt vertrauen können da. Wer weiß, was das für ein Zeugs ist, was du uns da in die Hände gibst. Ne? Wie sollen wir, und wenn uns dann jemand fragt, da in der hintersten Reihe, die sich alle versammeln, zu 50 und zu 100, und dann fragt uns da ganz hinten jemand, wo hat denn der das her? Was soll man dann sagen? Vom Vater im Himmel oder wie? Ja, vom Vater im Himmel. Es reicht. Das glaubt uns ja niemand. Niemand. Klar, das haben die schon mal erlebt, Jesus. Das haben die Großeltern, haben es auch schon mal erzählt, so damals durch die Wüste. Aber das war schon lange her, das war damals. Das wird heute, ich meine, heute ist heute, Jesus. Die Zeiten ändern sich. Aber Gott bleibt immer der Gleiche. Der Vater im Himmel bleibt immer der Gleiche. Immer, immer. Und deswegen hat er immer, immer genug. Ändert sich nicht. Und es ist wichtig, ihr Jünger, dass ihr es seht. Und da denke ich manchmal, wisst ihr, ihr Lieben, da haben wir manchmal ein bisschen, ich weiß auch nicht, das ist bestimmt verkehrt ausgedrückt, wenn ich sage, Furcht vor Jesus. Aber wenn jemand so diesen einfachen Glauben hat und das einfach geschieht und er einfach so seine Wege geht, das ist dann schon manchmal ein bisschen komisch. Gell, dass manche Menschen sagen, ja, warum nicht ich? Und immer der da. Und dann kommt er wieder mit dem. Morgen erzählt er garantiert wieder, was wieder mit Jesus passiert ist. Und derjenige, der das erzählt, oder diejenige sagt, ich kann ja gar nichts dafür. Ich kann euch noch gar nicht mal erklären, wie das kam. Aber ich habe plötzlich so ein Vertrauen im Herzen gehabt, dass der Herr Jesus das schon irgendwie macht. Ich weiß nicht wie, weiß ich auch nicht. Ich muss echt sagen, ich weiß nicht, wie der nächste Tag wird. Aber ich habe so ein Vertrauen im Herzen, dass er es irgendwie macht. Ich kann es dir nicht erklären. Ja, du mit deinem Vertrauen, du wirst auch noch erwachsen werden, du wirst auch noch sehen, dass es gar nicht so einfach ist und es ist nicht alles so einfach. Und das Wort heißt außerdem in Griechisch so und in Lateinisch so und in Hebräisch heißt so, falls du das noch nicht weißt. Also es ist gar nicht so einfach. Und doch, schon einfach. Ich habe halt einfach so ein Vertrauen im Herzen, dass es der Herr Jesus macht. Weil wir sollen ja nur seine Zeugen sein, wisst ihr? Nur seine Zeugen. Nicht seine Erklärer. Seine Zeugen. Und ich denke manchmal, das sind wir ein bisschen weggekommen davon. Einfach seine Zeugen. Er lebt, regiert und handelt. Also Heiligkeit kann man nicht machen, aber auf dem Weg der Heiligkeit gehen. Und das sind auch diese Glaubenskrisen, diese Anfechtungen im Leben. Und eben dieser Adolf Deismann sagte, Jesus lebt in mir und Jesus leidet auch in mir. Er ist nicht nur dabei, so nebendran. Ja, dass er irgendwo ist vielleicht, oder ich müsste ihn jetzt herbeibeten, weil in der Situation, jetzt bräuchte ich dich, Jesus. Jetzt wäre es toll, wenn du da wärst. Jetzt frage ich mich wirklich, was auf meinem Armbändchen steht, was würde Jesus jetzt tun? Aber der Gedanke ist, Du lebst ja in mir durch deinen Heiligen Geist. Der Gedanke ist, du hast es wirklich getragen und du trägst es auch. Letztendlich bist es du, der das trägt. Und Jesaja 53 macht es so deutlich. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Also das Bild ist, es liegt ja auf dir, Jesus. Ja, wir haben diese zeitliche Not, aber letztendlich, es liegt auf dir. Ich kann es gar nicht tragen. Das ist für mich unmöglich. Aber du trägst dieses Leid, diesen Schmerz, diese Einsamkeit. Es bist du, Jesus. Viele kennen dieses Poster von den Spuren im Sand und auch die Geschichte dahinter, ne, oder deren Bericht. Und dass jemand sagte, am Anfang waren noch zwei Paar Füße da, ne, und zum Schluss war nur noch ein Paar. Und ich fragte mich, wo warst du, Jesus? Und das ein Paar gehörte Jesus. Und ich habe dich getragen, ich war mitten da drin, sonst wärst du nie durchgekommen. Und das ist der Gedanke, der da drin steckt. Dass Jesus da drin ist, nicht nebendran. Ich muss ihn nicht herbeibeten, sondern er ist da, er ist da drin. Und da geschieht Veränderung in dem. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Ist auch wunderbar, ihr Lieben. Die Strafe lag auf ihm. Die Strafe liegt nicht auf meiner Großmutter und deswegen auf mir wieder. Deswegen muss ich auch keine Familienaufstellung machen. So erlösend. Ich muss es nicht verkomplizieren, wie, was, wo. Nee, das liegt auf dir. Auf dir, Jesus. Nicht auf mir. Auf dir. Das ist das Erlösende daran. Verstehen tue ich es nicht, aber ich muss auch nicht mehr die Wurzeln ausgraben und nochmal nachforschen, warum, wieso und wer war denn damals Adolf Hitler-Fan. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das spielt gar keine Rolle. Weißt du, und wir können das nicht annehmen und dann wird es kompliziert. Dann wird es extrem kompliziert. Weil ich benötige dann jemanden, der mir dabei hilft. Aber es liegt doch auf Christus. Das ist die befreiende Botschaft. Es liegt auf ihm. Er wurde ja um unsere Übertretungen willen durchbohrt. Reicht es jetzt oder reicht es nicht? Eigentlich schon, aber... Weißt du, schon, ja, das bestreite ich ja auch nicht, aber Jesus fordert nicht seine Jünger auf, wenn ihr dann mal dereinst die Gabe des Heiligen Geistes empfangt, müsst ihr noch die Sünden eurer Großeltern bekennen, das ist auch nur wichtig für euch. Sagt dann keine Stelle. Keine Stelle, sagt nur auch nicht der Paulus. An keine Stelle. Als der Cornelius zum Glauben kam in Apostelgeschichte 10, das sagt nicht der Petrus Cornelius, jetzt ist es noch wichtig, dass du noch die Sünden deiner Großeltern auch noch bekennst. Auch wichtig, Cornelius. Und du musst noch spät, du musst noch zu einem Seelsorger gehen, Cornelius, weil das sind so viele Dinge aus diesem römischen Reich. Diese ekelhaften Dinge. Und die wirst du nie los. Die wirst du nie los, Cornelius. Aber ich kenne da jemanden, der sitzt in Bethlehem. Dauert ein bisschen, bis du da hinkommst. Aber wenn du dort bist, der hilft dir. Das lesen wir nirgendwo. Und deswegen sage ich das auch, wisst ihr? Mehr und mehr Menschen und das ist ein Zeug, wir haben ein Durcheinander haben wir mittlerweile. Die Frage ist, will ich das annehmen oder will ich es nicht annehmen? Das ist nur die Frage, das ist alles. Und wenn ich es annehmen kann aus Glaube, warum will ich es dann nicht annehmen? Und das wird dann so, ihr Lieben, wenn wir diese Lehren dann auch manchmal vertreten, dann werden wir so wie diejenigen, von denen der Paulus auch sagte, sie predigen eigentlich die Zerschneidung. Jesus reicht nicht mehr, das Opfer von Jesus reicht nicht mehr. Doch, das reicht schon, aber da muss es jetzt noch eine Spezialbehandlung geben. Paulus sagt in 1. Korinther Kapitel 6, sagt er zu Leuten, etliche unter euch sind Knabenschänder gewesen. Etliche unter euch sind dies gewesen, Götzendiener, dies und jenes. Und wenn wir uns damit beschäftigen, wie das damals war, da in der griechischen Welt, wow. Wenn die was von Internetpornografie gewusst hätten, dann hätte Paulus gesagt, etliche von euch waren in Internetpornografie gefangen. Jetzt aber seid ihr reingewaschen durch das Blut seines Sohnes Jesus Christus. Und da richte ich euch immer wieder drauf aus, ihr Korinther. Immer wieder und immer wieder richte ich euch drauf aus, ihr seid reingewaschen durch das Blut seines Sohnes Jesus Christus. Da richte ich euch drauf aus. Weil immer wieder andere kamen und die haben die Leute immer wieder auf was anderes ausgerichtet. Schon ja, das Blut, aber... Jesus hat es getragen. Und er ist da mittendrin. Und was manchmal dahinter steckt, ist auch, wisst ihr, dass wir eben durch diesen Weg dann gehen des Glaubenslebens und da kommen Anfechtungen und da kommen Krisen. Und es ist fast wie wenn wir all diese Krisen und Anfechtungen mit ein paar guten Tipps wegdiskutieren. Aber die gehören dazu auch. Das ist Gottes Wirken in unserem Leben. Das Wort können wir so übersetzen mit einen Versuch machen, etwas ausprobieren, Anfechtungen. Oder versuchen, experimentieren, erproben. Und wir dürfen uns das nicht so vorstellen, als wäre Gott jetzt im Labor und schüttet ein bisschen was zusammen, ne? Und da raucht es ein bisschen blau, mal ein bisschen grün. Und dann da, ne, oh, ist ein bisschen arg viel, noch ein bisschen was anderes dazu. Ja, aber es ist nur der Gedanke, der dahinter steckt. Dass es ans Licht kommt auch, dass es gereinigt wird auch, das Leben. Er macht es schon. Eben Heiligkeit kann man nicht machen. Aber auf dem Weg der Heiligkeit gehen. Er macht es schon. Wie viele Menschen versuchen, sich heilig zu machen in dieser Welt? Ob es in der muslimischen Religion ist, ob es in der christlichen Religion ist, in der buddhistischen Religion ist, in der hinduistischen Religion ist. Heiligung. Und da kommen die interessantesten Dinge dann dabei heraus, was Menschen machen. Und es ist interessant, was Menschen willig sind zu tun auch. Sich selbst Schmerzen zuzufügen. Dass das Blut fließt, sich selbst zu peitschen, sich ans Kreuz nageln zu lassen, auf den Philippinen. Alles Mögliche. Sich selbst eine Dornenkrone auch aufsetzen zu lassen, dass das Blut fließt. Und das so, und das, und das, und das. Und es verändert nichts in dieser Welt. Es gab so einen Mann, einen Seifenhersteller. Und der Seifenhersteller, der ging spazieren mit einem Pastor am Sonntag. Und der Seifenhersteller sagte zu dem Pastor, also wissen Sie, das Christentum hat ganz schön versagt. Okay? Wenn man die 2000 Jahre Christentum nimmt, da hat sich kaum was verändert in dieser Welt. Die Menschen sind ganz schön verdorben. Krieg überall, Hass, Ehescheidungen, Abtreibungen, Mord und Totschlag. Und die laufen so weiter und der Pastor, der sieht so ein Kind an der Straße spielen und guckt den Seifenfabrikanten an und sagt, also wissen Sie, Seife bringt auch nichts. Und dann sagt der Seifenfabrikant, wieso? Und er dachte, der wollte ihn jetzt eine auswischen. Ne? Und er sagte, schauen Sie sich das Kind an, dreckig. Es sind so viele Menschen in dieser Welt, sind schmutzig, die Welt ist voller Schmutz. Und der Seifenfabrikant sagt, ja, man muss die Seife eben anwenden. Und dann sagt der Pastor, sehen Sie, man muss Christsein eben anwenden. Um das geht's. Dass es wahr wird. Das kann ich irgendwo hinstellen und anschauen. Und das sind diese Bilder auch, die wir dann haben von Menschen, von denen wir hörten auch, bestimmt hat es manche auch gehört, die dann in diesen japanischen Konzentrationscamps waren, Missionare, die in China waren, als China okkupiert wurde von den Japanern. Und ein Missionar, der dann runtersteigen musste, da richtig in die Latrinen und richtig drinstehen musste und das alles sauber machen musste. Und dann der Dreck und der Gestank. Und er plötzlich das Singen anfing. Und die Leute fragten sich, warum singt denn der? Und dann hat er gesagt, Mensch, wie viel mehr Dreck und Gestank musste mein Herr erdulden, als er auf diesem Planeten war für mich. Und es hat ihn voller Freude gemacht. Dieses Bild von dem Eric Liddell, der größte Sohn Schottlands, nachdem dieser Film benannt wurde oder gedreht wurde, Die Stunde des Siegers, der in den 20er Jahren Olympiasieger wurde in Paris bei den Olympischen Spielen, der den 100-Meter-Lauf nicht angetreten ist am Sonntagmorgen, oder beziehungsweise nicht angetreten ist, weil am Sonntagmorgen der Ausscheidungslauf war. Und er sagte, das mache ich nicht, am Sonntagmorgen renne ich nicht. Sonntagmorgen gehe ich in die Kirche. Und der Prinz von Wales und alle dafür und sagten, sie sind dem König untertan. Und er sagte, nee, ich bin dem untertan, dem auch der König untertan ist. Und es ist der lebendige Gott. Ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und er dann antrat im 400-Meter-Lauf und den 400-Meter-Lauf gewonnen hat. So ist es manchmal. Nicht immer. Aber bevor er antrat, hat er noch einen kleinen Zettel bekommen von seinem Gegner oder von dem Masseur des Gegners, auf den stand, wer Gott ehrt, den ehrt auch Gott. Es war natürlich ein Amerikaner, der ihm den Zettel gab. Ja. Und es war wirklich so. Und der Eric Liddell, der sagte dann mal zu seiner Schwester Annie, Gott hat mich schnell gemacht. Und ich will das einsetzen für ihn, zu seiner Ehre. Und nach diesem Olympiasieg dann ging er nach China als Missionar und kam dann auch in ein Konzentrationslager. Und dort starb er dann an einem Gehirntumor. Und als jeden Morgen die Insassen aufgerufen wurden, in Reih und Glied aufzustehen und dort zu stehen und anzutreten und alle Namen aufgerufen wurden und jeder hier sagen musste, hat nur einer nicht mehr hier gesagt, das war der Liddell. Und jemand sagte, der ihn kannte, der ist verstorben. Und der Lagerkommandant sagte, Liddell war ein Christ. Stimmt's? Der war ein Christ. Und er hat nie ein Wort mit ihm gewechselt. nie geredet mit ihm. Aber der war so anders. Und Menschen haben das dann erzählt, wie anders er war in dem Konzentrationslager. Eine russische Prostituierte sagte, das war der erste Mann in meinem Leben, der mir etwas gab, ohne etwas von mir zu verlangen. Das allererste Mal in meinem Leben habe ich das erlebt. Deutliches Zeugnis. Und es waren diese Wege, wisst ihr, das kommt, das wird gereinigt, das kommt ins Feuer auch. Und dass es noch reiner wird, noch klarer das Bild von Christus zum Vorschein kommt. Und es sind unsere Wege dann, die wir gehen in dieser Welt. Dinge auch, die wir nicht verstehen. Es ist eine Erprobung, eine Verfeinerung, könnte man das nennen. Ein Vorgang, bei dem Menschen Gottes von außen her angefeindet und verunsichert werden. Der Glaubende, zum Beispiel Abraham, wird durch Leiden, Schmerz und Not auf die Probe gestellt. Und das ist die Bedeutung für das deutsche Wort Anfechtung. Lukas, Evangelium Kapitel 8, Vers 13 ist ein guter Hinweis. Lukas, Evangelium Kapitel 8, Vers 13, ich lese ab Vers 11. Das Gleichnis aber bedeutet dies, der Same ist das Wort Gottes. Da spricht Jesus die Erklärung über das Gleichnis vom Sämann. Die am Weg sind die, welche es hören, danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Die aber auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel. Sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Anfechtung, der Versuchung, der Prüfung, fallen sie ab. Eben die Rechnung, die haben wir nicht aufgemacht, Jesus. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Also es wird deutlich, deswegen schreibt auch, glaube ich, der Apostel Petrus im Petrusbrief, das Gericht Gottes beginnt zuerst am Haus Gottes. Es wird deutlich. Es wird deutlich. Und es gehört zu unserem Leben dazu. Ich habe uns hier die Stelle aus Römerbrief, Kapitel 4, ist uns bekannt, das Leben von Abraham. Abraham, der seinen Sohn Isaak opfern sollte. Und in Isaak praktisch der Sohn der Verheißung. Alle Verheißungen Gottes, also ein Wunder. Den einen Sohn, in Ishmael, hat er gezeugt mit der Magd von seiner Frau, mit der Hagar, der Sohn des Fleisches. Aber den Sohn der Verheißung, den konnte er nicht zeugen. Ist die Sarah schwanger geworden? Eigentlich wie Maria. Wie die Elisabeth vom Heiligen Geist. Und es war sein Traum, das war sein Ziel, das war alles, es war sein Leben. Das konnte er nicht machen, der Abraham. Und diese Verheißung, dieses Wunder, das möchte ich, dass du das opferst, Abraham. Da wirst du jetzt gehen und wirst es opfern. Und wir lesen da nichts davon. Und vielleicht war es so, vielleicht war es auch wirklich nicht so. Wir lesen nichts davon, dass er aufbegehrt hat. Was wir lesen von Abraham ist, dass er sagte in 1. Mose 22, als es soweit war und sie loszogen. Und wir lesen, und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bring ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel, und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak, und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott nannte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und es ist sehr interessant. Und es sagt: Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Wo der Herr sagt: Du opferst ihn. Und es sagt hier: Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und das Neue Testament erklärt es. Wisst ihr, er konnte das glauben, dass Gott aus dem Tod erweckt, weil die Sarah tot war, ihr Leib war erstorben. Die konnte noch so viel anregende Flüssigkeiten trinken und machen und tun. Hat alles nichts genützt, der Leib war erstorben. Und wir lesen dann im Römerbrief, Kapitel 4, Vers 20, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unseretwillen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Wenn wir an den glauben. Und wir werden wieder zurückkommen. Und im Hebräerbrief wird es noch deutlicher, was damit eigentlich gemeint ist, in Hebräerbrief Kapitel 11. Und wir lesen ich lese ab Vers 17, Hebräerbrief Kapitel 11 ab Vers 17: Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte. Zu dem gesagt worden war: In Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, und das war's. Auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als sein Gleichnis wieder erhielt. Also er zählte schon darauf, als er hinging. Zählte er schon darauf. Und da waren natürlich einige Jahre zwischen der Verheißung und zwischen diesem Tag dann. Viele Jahre. Und es zeigt auch was, wisst ihr, das ist eine Zeitspanne auch, dieses geläutet zu werden, der Weg, wenn man es so nennt, der Heiligkeit gehen, ist eine Zeitspanne. Und es ist nicht so ein Instant-Heiligung. Da ist ein langes Leben oft dabei. Und wir denken manchmal, und das habe ich auch schon so gepredigt, ne? Jetzt. Aber um das geht es nicht. Es ist diese Spanne, diese Gottes Zeitspanne. Und meine Zeit liegt in seinen Händen. Psalm 31, Vers 15. Es ist seine Zeitspanne. Es sind seine Wege auch mit diesem Leben. Und das wird praktisch deutlich durch diese schwierigen Zeiten auch. Wird es ganz klar. Es wird immer klar, wer wir sind dann. Dieser alte Spruch: Umstände bestimmen nicht, wer du bist. Umstände offenbaren, wer du bist. Die zeigen es eigentlich, wer du wirklich bist. Ja, die Umstände zeigen dann letztendlich, an was mein Glaube wirklich hängt. Wo er wirklich festgemacht ist. Die Umstände. Eben das Leben, in dem ich bin. Hier nennen wir es Krisen, Anfechtungen, der Kampf. Wir sehen das von Jesus in Matthäus Evangelium Kapitel 4. Diese Anfechtungen, durch die er auch gehen musste, kommen wir noch dazu. Aber diese Erprobung, diese Verfeinerung. Jesaja 7, Vers 9 ist so der Vers, der mal am tiefsten zu mir auch gesprochen hat. Indem wir auch nicht mehr so richtig wussten, wie das hier alles werden soll. Auf finanzieller Art und wir nur gesagt haben, wir wollen keine Schulden machen. Und plötzlich war es ziemlich spitz auf Knopf. Und ich niedergeschlagen war und auch nicht wusste ein und aus und gerufen habe zum Herrn. Und da habe ich mich an ein Wort von einer alten Eidlinger Schwester erinnert, die sagte, spiel nicht so, weißt, wie dieses Bibel-Quiz da, ne, dass du deinen Finger irgendwo reinsteckst, sondern Gott spricht durch sein Wort, lese einfach deine Bibel weiter. Und das habe ich mich daran erinnert. Und ich war gerade in Jesaja und habe einfach weitergelesen und fragte mich, was willst du, Herr? Und ich las diesen Vers und da steht, wenn ihr nicht glaubt, so werdet ihr gewiss keinen Bestand haben. Das ist es, Heinz. Und dann geht es weiter. Weiter redete der Herr zu Ahas, zu diesem König, und sprach, erbitte ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott, erbitte es in der Tiefe oder droben im Himmel. Und der Ahas, ein gottloser König, sagte, nö, das mache ich nicht. Ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Hat ihn eh schon, menschlich gesprochen, auf die Palme gebracht. Aber jetzt plötzlich, jetzt hätte es wirklich erleben können. Aber wahrscheinlich war es bei ihm auch so, weil er wusste, dieser Gott Israels, der macht es vielleicht noch, dann muss ich an den glauben. Dann lasse ich es lieber. Weil wenn der wirklich das wahr macht, dann wird es so deutlich, was ich für ein erbärmlicher Wicht bin. Aber ich will doch der große König sein. Dann lasse ich es lieber. Und ich mache es auch noch ganz fromm. Und sag, nö, ich will dich nicht versuchen. Das habe ich mal gehört, man soll Gott nicht versuchen. Man soll ihn um nichts bitten. Das ist interessant, das ist erstaunlich. Und es ist in dem Zusammenhang, dass der Herr sagt, wer denn nicht glaubt, so werdet ihr gewiss keinen Bestand haben. Ahas, du glaubst gar nichts, nichts. Und jetzt komm nicht noch fromm rüber. Und sag, bloß den Herrn nicht versuchen. Diese Versuchung, die macht erst deutlich, wer du wirklich bist. Du kennst den Herrn gar nicht. Du hast keine Ahnung, Ahas. Und jetzt hättest du die Chance, eine Ahnung zu bekommen. Aber die lässt du dir lieber entgehen, weil sonst müsstest du dich vor dem Herrn demütigen. Und sehen, er ist wirklich alles in allen. Und das lässt du lieber, Ahas. Schade. Und dann ging es einfach so weiter in seinem Leben. Gesundheit. Und darauf sprach Jesaja, höre doch, Haus David, ist es nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Und dann kommt diese Verheißung vom Messias. Und diese Erprobung ist da drin, Ahas. Der Dr. John Thiessen, der sagte, Glauben heißt Ja sagen zu dem, was Gott sagt. Und Dr. Gerhard Meyer, der Ausleger und ehemalige Landesbischof in Württemberg von der Evangelischen Landeskirche, sagte, groß ist der Glaube, der auf Jesus schaut und ihm alles zutraut. Klein ist der Glaube, der auf die Geschöpfe schaut und die Verhältnisse fürchtet. Der Glaube hängt sich trotz des Neins an Jesus. Der Glaube hängt sich trotz des Neins, trotz dass alles dagegen spricht. Alles an Jesus. Oder ein Luther-Zitat: Glauben, dass Gott uns ernährt, dass er uns die Sünden vergibt, das ist noch kein starker Glaube. Aber wenn sich Gott gegen uns stellt, in Klammern durch sein Schweigen, und dann noch ihm vertrauen, da ist der Glaube am höchsten. Mit diesem Glauben kann man Dämonen besiegen. Dann, wenn nichts mehr da ist, aber das ist, also er ging ja davon aus, von diesen, das ist so tief da drin. Also nicht mehr Menschen gemacht. Der Glaube, den Christus wirkt durch seinen Heiligen Geist. Und der wird hervorgestellt, wisst ihr, der wird herausgebracht. Es wird deutlich. In diesen Bereichen. Und wichtig ist, Gott führt uns nicht in die Anfechtung, die zur Sünde führt, Jakobus 1, Vers 13. Er führt uns in die Anfechtung, die zur Erprobung oder zur Verfeinerung unseres Glaubens führt. Das haben wir gerade gelesen in 1. Mose 22 und Römer 4 und in Jesaja 7. Es ist zur Erprobung, zur Verfeinerung, zur Vertiefung. Und ja, es ist manchmal eine lange Wanderung. Nicht in ein Urlaubsgebiet wie am Bodensee, in dem man mal kurz mal ins Wasser springen kann und mal kleine Abkühlung holt, sondern David vergleicht es in Psalm 23 eben mit einer Wanderung durch die Wüste, von der er sich auskannte. Und er wusste, wie anstrengend es ist. Am Tag ist prügelheiß und in der Nacht ist es wahnsinnig kalt. Extrem unangenehm. Und dann wandere ich durchs finstere Tal, schreibt er. Und du bist doch bei mir. Und dein Stecken und Stab, die trösten mich. Es ist eine Wanderung. Und eine Wanderung, sagte eben mal jemand zu mir, Heinz, ist manchmal ein ganz schön langer und steiniger und anstrengender Weg. Es gibt eine Wanderung. Es ist kein Spaziergang. Durch die Weinberge oder einen Apfelrundweg laufen oder mal zum Höpker. Und eine Wanderung durch die Wüste ist auch Entbehrung. Es ist auch manchmal ein ganz schön trockener Gaumen. Das ist ganz schön, warum habe ich mich nur aufgemacht? Warum bin ich nicht geblieben? Wann kommt Schatten? Da muss doch irgendwo da hinten, in der nächsten Kurve, da muss doch irgendwo irgendwas sein, eine Quelle. Hat sich der Jeremia auch manchmal gewünscht. Und er sagte dann mal zu Gott, du bist mir geworden wie ein trügerischer Born. Du bist mir geworden wie eine Quelle, von der die Leute alle geredet haben. Und die mir sogar gesagt haben, hundertprozentig Jeremia, da hinten ist eine Quelle und da haben wir alle schon davon getrunken und es ist super Wasser und ich komme an diese Quelle und die Quelle ist ausgetrocknet. So bist du mir geworden. Ist auch der Weg. Und es ist der Weg der Verfeinerung, des Klärens, des Deutlichmachens. Und den Weg gehen wir morgen noch ein bisschen weiter. Machen uns morgen früh dann auch in dem noch ein bisschen Gedanken und kommen dann zu dem Thema Dankbarkeit. In diesen Wegen. Dankbarkeit. Nach dem, was die Bibel darunter versteht. Herr Jesus, ich danke dir für deine Kraft, auch für dein Vertrauen in den Vater, das du in uns legst, dass du in uns eigentlich bist. Von uns heraus ist es nicht möglich, dieses Vertrauen zu zeugen, zu bewirken. Und Herr, du weißt, wer unter Umständen hier ist und diesen verzweifelten Kampf kämpft, mehr zu glauben, mehr, überhaupt zu glauben und tatsächlich fast daran zerbricht und schon gar nicht mehr Hoffnung hat. Herr Jesus, wenn es so ist, dann danke ich dir, dass du dich erbarmst über diese arme Seele und Leben schenkst. Und eine Seele aufatmen lässt. Das tust, was dein Wort sagt, dass du Seelen wiederherstellst. Und wie, wenn wir so auf unserem Weg sind, jeder Herr mit seinen eigenen Kämpfen und Anfechtungen und Nöten manchmal und unter Umständen auch manche hier, die sagen, so geht's nicht mehr weiter. Herr Jesus, erbarme dich und ermutige, schenk Frische. Und auch wenn diese Frische gar nicht da ist, danke ich dir, dass du trotzdem hältst und nicht loslässt. Amen.